Was ist ein Nasir? Der Ausdruck Nasir, den haben wir eigentlich an drei Stellen in der Bibel. Einmal in 4. Mose 6. Ich möchte ein paar Verse davon lesen. Vers 2 redet zu den Kindern Israel, spricht zu ihnen, wenn jemand, ein Mann oder eine Frau, sich weiht, indem er das Gelübde eines Nasirs gelobt, um sich für den Herrn abzusondern, so soll er sich des Weines und des starken Getränks enthalten. Essig von Wein und Essig von starkem Getränk soll er nicht trinken. Vers 5. Alle Tage des Gelübdes seiner Absonderung soll kein Schermesser über sein Haupt gehen. Und Vers 6. Alle Tage, die er sich für den Herrn absondert, soll er zu keiner Leiche kommen. Dann haben wir einen weiteren Abschnitt in der Bibel, wo es um einen Nasir geht. Und das ist im Buch der Richter, in Richter 13. Mal ein Vers davon, Vers 5. Da kommt nämlich der Engel des Herrn zu der Frau von Manoah und sagt zu ihr, Vers 4 erstmal, und nun hüte dich doch und trink weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen, denn ein Nasir Gottes soll der Knabe sein von Mutterleib an, und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Und dann haben wir einige Verse, die sich mit dem Nasiräertum Simsons beschäftigt. Eigentlich bis Kapitel 16, dort kommt der Ausdruck zum letzten Mal vor, wenn es heißt, Vers 17, denn ein Nasir Gottes bin ich von Mutterleib an. Aber dann haben wir noch eine Stelle bei den kleinen Propheten. Da ist nämlich ebenfalls die Rede von Nasiräern in Amos 2, in den Versen 11 und 12. Und ich habe Propheten erweckt aus euren Söhnen und Nasiräer aus euren Jünglingen. Ja, ist es nicht so, ihr Kinder Israel, spricht der Herr, aber ihr habt den Nasiräern Wein zu trinken gegeben und den Propheten geboten und gesagt, ihr sollt nicht weissagen. In diesem ersten Video über dieses Thema, da möchte ich zunächst einmal auf das eingehen, was wir dort in 4. Mose 6 haben. Das 4. Buch Mose ist ein ganz interessantes Buch. Es beschäftigt sich mit der Wüstenreise. Und wenn man sich das 4. Buch Mose anguckt, dann sieht man eigentlich Ergebnisse der Wüstenreise. Auf der einen Seite Gottes Treue. Aber dann sieht man auch das Herz des Volkes, nämlich Murren, Unzufriedenheit, Götzendienst und Unglaube. Er spricht so ein klein wenig von dem Weg durch die Wüste über diese Erde, den wir zu gehen haben. Und auf der einen Seite erfahren wir in unserem Leben immer wieder die Treue Gottes, der 100% treu ist und der uns nicht lässt. Und auf der anderen Seite erfahren wir, was in unserem Herzen ist, wo eben gar nicht alles positiv ist, wo manchmal Murren da ist über die Wege Gottes, manchmal Unzufriedenheit über meine Lebensumstände, manchmal sogar Götzendienst, das heißt, dass ich andere Dinge an die Stelle setze, an die Position setze, die Gott in meinem Herzen einnehmen sollte. Und manchmal ist auch Unglaube da, dass ich Gott gar nicht vertraue. Und das Ziel, was wir dort haben in 4. Mose, ist, dass alles Unpassende eigentlich abgelegt werden soll. Und deswegen haben wir hier plötzlich dieses Gebot oder dieses Gelübde des Nasirs, denn Gott sucht Menschen, die in wirklicher Hingabe für ihn da sein wollen. Und Nasir bedeutet im Endeffekt Abgesonderter oder Geweihter. Es ist jemand, der Gott sein Leben zur Verfügung stellen möchte. Gott zwingt übrigens niemanden. 4. Mose 6 macht das völlig klar. In diesen ersten Versen, in Vers 2 schon, rede zu den Kindern Israel, spricht zu ihnen, wenn jemand, ein Mann oder eine Frau, sich weiht, Er sagt also nicht Gott, jeder muss sich weinen. Gott würde sich freuen, wenn sich jeder für ihn weinen würde. Aber er sagt, es kann ein Mann oder eine Frau sein, es kann ein Bruder oder eine Schwester sein, die sagt, ich möchte jetzt wirklich mein Leben, meine Zeit, meine Fähigkeiten, die ich habe, die möchte ich dem Herrn zur Verfügung stellen. Diese Frage, wenn jemand, bedeutet sozusagen, welchen Wert hat der Jesus für mein Leben? Aber wenn wir dann unser Leben mit Gott leben möchten, dann können wir das nicht so tun und lassen, wie wir wollen. Also auf der einen Seite ist es freiwillig. Gott zwingt uns nicht. Aber wenn wir es tun, dann müssen wir es so tun, wie es nach seinem Herzen ist. Man könnte auf dem Boden des Alten Testamentes sagen, dass es seinen Bedingungen entspricht. Und Gott gibt uns drei Bedingungen. Wir haben die gelesen, dass man nichts vom Weinstock trinken oder essen soll, dass man sein Haar frei wachsen lassen soll und dass man keinen Kontakt mit einer Leiche haben soll. Das Ganze hat natürlich auch eine geistliche Bedeutung. Nun gehen wir zuerst einmal, kommen wir zu sprechen auf den Wein. Das ist das Erste, was hier erwähnt wird. Man soll sich des Weines enthalten, aber nicht nur des Weines, sondern wirklich von allem, was man vom Weinstock gewinnen kann. Das heißt auch den Traubensaft, der wahrscheinlich damals sogar nicht alkoholisch gewesen ist. Wovon spricht der Wein? Er spricht von den Segnungen des verheißenen Landes. Kann das nachlesen in 5. Mose 8. Das Trankopfer bestand zum Teil sogar aus Wein. Wein spricht von der Freude in Richter 9. Und in 1. Timotheus 5 wird sogar Wein als Medizin benutzt. Gebrauche ein wenig Wein um deines häufigen Unwohlseins willens. Das zeigt uns, dass Wein an sich eigentlich gar nichts Schlechtes ist. Aber wenn etwas in der Bibel eine positive Bedeutung hat, dann heißt es nicht, dass es immer nur positiv ist. Wein kann auch eine negative Bedeutung haben. Und so sehen wir das in 1. Mose 9, Vers 21 in dem Leben von Noah. Denn er betrank sich und entblößte sich dann vor seinem Sohn. Das ist eine Sünde, was dort geschehen ist in diesem Abschnitt, was wohl nie wieder richtig in Ordnung gebracht worden ist vor Gott. Außerdem sagt der Prophet Hosea ganz am Anfang in Kapitel 4, Hosea 4, Vers 11, da stellt er den Wein auf die gleiche Stufe mit Hurerei. Hurerei, Wein und Most nehmen den Verstand weg. Das ist natürlich nicht ein Widerspruch zu dem, was ich eben sagte, dass Wein zum Beispiel auch Medizin sein kann. Es ist eben eine Frage der Menge, die man zu sich nimmt. Auf der einen Seite spricht das in einer gewissen Weise von Freude, von irdischer Freude. Aber es kann etwas sein, das uns so in Beschlag nimmt, dass dann plötzlich unser ganzes Leben regiert, unser ganzes Leben bestimmt und dass wir nicht mehr Herr unserer Sinne sind, dass wir nicht mehr Herr unserer Beziehungen zu Gott sind. Das heißt, wenn jemand wirklich als Nasir für den Herrn leben möchte, dann sucht er nicht in erster Linie die irdischen Dinge und die irdischen Freuden. Noch einmal, es gibt irdische Dinge, die sind nicht verkehrt. Ich rede nicht von weltlichen Dingen. Und manchmal kann ich auch verstehen, dass es Gläubige gibt, gerade wenn sie jung sind, wenn sie jetzt plötzlich sich mit irdischen Dingen beschäftigen. Wenn jemand verlobt ist, der wird sich natürlich auch um die Dinge seiner zukünftigen Frau kümmern. Auch das ist etwas völlig Normales, dass man auch sich freut über diese irdische Verbindung, die man jetzt eingegangen ist. Und ich gehe davon aus, dass es zwei Gläubige sind. Nicht ein Gläubiger und eine Ungläubige. Das ist etwas, was Gott ganz klar ablehnt und sagt, das ist nicht gut. Und damit kann man auch keinen geistlichen Weg gehen. Aber wenn ein Gläubiger eine Gläubige findet und sie möchten gemeinsam den Weg gehen, dann beschäftigt man sich natürlich auch mit diesen irdischen Dingen in diesem Moment. Es ist vom Prinzip her nicht verkehrt. Aber wenn ich als ein Geweihter für den Herrn mein Leben leben möchte, dann sind diese irdischen Dinge für mich sekundär. Dann kennt der Gläubige diese himmlische Freude, was wir eben auch in Philipper 1 Vers 21 zum Beispiel sehen. oder auch in dem Leben des Herrn Jesus selbst, wenn der Herr einmal sagt in Johannes 4, Vers 34, da heißt es, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das heißt, das ist die erste Lektion, die wir finden bei dem Nasir, wenn es um den Wein geht. Es gibt etwas, das ist viel größer als die irdischen Dinge. Das sind die geistlichen Dinge. Und mit denen müssen wir uns beschäftigen, wenn wir wirklich ein Abgesonderter, ein Geweihter unseres Gottes sein möchten. Aber das alleine reicht noch nicht. Denn dann besteht die Gefahr, dass man selbst bestimmt, sozusagen, wem man sich unterordnet und wie man, ich sag mal, ganz praktisch sein Leben, auf welcher Grundlage man das leben möchte. Und darum gibt es eine zweite Bedingung. Und diese zweite Bedingung ist eben, dass man sein Haar frei wachsen lassen soll. Nun, wovon spricht das Haar? Das spricht auf der einen Seite von Abhängigkeit von Gott. In 1. Korinther 11, Vers 15 finden wir das. Es spricht in einer anderen Weise von Unterordnung, unter einer Autorität. Nämlich für den Gläubigen ist diese Autorität Gott. Es spricht von der Kraftquelle für unser geistliches Leben. Das werden wir noch sehen bei Simson in Richter 16, Vers 17. Bei ihm war das natürlich nur äußerlich. Aber es soll im Endeffekt davon sprechen, was die Kraftquelle für unser Herz ist. Aber dann hat das Haar auch eine negative Bedeutung in 1. Korinther 11, nämlich in dem Vers davor, in Vers 14. Und da wird es uns gezeigt als eine Unehre für den Mann. Jetzt kann man sich wieder die Frage stellen, wie kann man diese beiden Punkte übereinander bekommen, diese positive und diese negative Bedeutung. Was ist die geistliche Bedeutung? Nun, die geistliche Bedeutung ist, glaube ich, nicht so schwer zu verstehen. Einer Welt, die durch Selbstverwirklichung und Herrschsucht geprägt ist, da wird der treue und niedrig gesinnte Gläubige belächelt und verachtet. Das heißt, wenn ich meinen Weg in Abhängigkeit von Gott gehe, wenn ich mich seinen Gedanken unterordne, wenn er die Kraftquelle für mein Leben ist, dann wird die Welt das nicht verstehen. Sie wird mich belächeln, sie wird mich verspotten. Es dient mir nicht zur Ehre in der Welt, aber es dient mir zur Ehre und zur Verherrlichung bei Gott. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und davon spricht diese Bedingung 2, die hier in 4. Mose 6 eingeführt wird, dass kein Schermesser an das Haar kommen soll, dass man es frei wachsen lassen soll. Und dann gibt es den dritten Punkt, und dass man keinen Kontakt mit einer Leiche haben soll. Denn eine Leiche spricht von Tod. Sie spricht nicht nur von Tod, sie ist tot. Und Tod spricht immer als etwas, was die Folge von Sünde ist. Es spricht von Unreinheit. Und dass wir mit unreinen Dingen in dieser Welt Kontakt haben, ist sehr wahrscheinlich. So war das ja auch bei dem Volk Israel. Kann man sich vielleicht die Frage stellen, wieso haben die was mit Leichen zu tun? Nun, wenn man sich 4. Mose 14 anguckt, dann sieht man, dass auf diesem Weg durch diese Wüste sehr viele Menschen gestorben sein mussten. Das heißt nämlich nachher dort in Vers 32, ihr aber, eure Leichname sollen in dieser Wüste fallen. Und vom Prinzip her, von zwei Ausnahmen abgesehen, sind alle Israeliten, die bei dem Auszug aus Ägypten größer gleich 20 Jahre waren, auf der Wüstenreise gestorben. Und deswegen war natürlich ein ungewollter Kontakt während dieser Wüstenreise mit einer Leiche sehr wahrscheinlich. Das ist also der entscheidende Punkt. Wovon spricht die Leiche überhaupt? Römer 7, Vers 24 bringt es mit dem Leib des Todes in Verbindung. Mit der alten Natur. Es ist eben der Leib in dem Charakter und in der Macht des Todes. Das heißt, Leben nach dem Fleisch führt zu einem Kontakt mit der alten Natur. Und die alte Natur war ja das, was über uns herrschte vor unserer Bekehrung. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, als wir tot waren. Wir waren natürlich nicht buchstäblich tot, wir lebten, aber wir waren geistlich tot für Gott, da wir kein Leben aus Gott hatten. Und wenn jetzt ein Gläubiger nach dem Fleisch lebt, dann lebt er sozusagen nach der alten Natur. Dann lebt er sozusagen nach dem, was über uns herrschte, als wir tot waren. Er verunreinigt sich dadurch. Also ein Kontakt mit einer Leiche war während der Wüstenreise ohne weiteres sehr wahrscheinlich. Dass wir uns in dieser Welt verunreinigen können, die Gefahr ist sehr groß, denn überall lauern solche Dinge. Wir sollen also versuchen, unseren Weg wachsam zu gehen und mit größtmöglichen Abstand zum Bösen müssen wir nach dem Geist leben. Aber noch einmal, das gelingt eben leider nicht immer. Und deswegen gibt Gott auch hier einen Ausweg in 4. Mose 6, nämlich in Vers 9. Wenn jetzt doch etwas geschehen ist, dass dieses Naziräertum dadurch unterbrochen worden ist, dann sagt Gott nicht in 4. Mose 6, jetzt ist alles zu spät. Es gibt keine Hoffnung mehr. Er sagt, und wenn jemand unversehens plötzlich bei ihm stirbt und er das Haupt seiner Wehe verunreinigt, so soll er sein Haupt an dem Tag seiner Reinigung scheren. Am 7. Tag soll er es scheren. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, dass man wieder ein Geweihter, ein Abgesonderter für Gott sein kann. Nämlich erstens das Scheren des Hauptes, das davon spricht, dass man sich demütigt unter die Verunreinigung, die geschehen ist, dass man Leid darüber trägt. Aber dann soll man nach 7 Tagen ein Opfer darbringen, also nicht mal eben spontan sagen, Gott, es tut mir leid, sondern man muss wirklich über diese Dinge nachdenken. Man muss sich die Frage stellen, warum ist das? Ist das überhaupt geschehen? Und was kann ich tun, dass es nicht wieder geschieht? Man muss also die Lebenssituation so ein klein wenig aufarbeiten mit Gott. Und man muss das dann vor Gott bekennen, was man falsch gemacht hat. Und das ist dann im Endeffekt die Lösung, wenn man mit einer Leiche in Kontakt geraten ist, damals in dem Volk Israel. Und das ist natürlich auch die Lösung für uns heutzutage, wenn wir uns verunreinigt haben, wenn wir nach dem Fleisch gelebt haben oder wenn Ähnliches geschehen ist, dass es diesen Weg zurückgibt. Und das zeigt uns etwas von der unbeschreibbaren Gnade Gottes. Das heißt, diese Unterbrechung des Naziräerdienstes, der uns hier in 4. Mose 6, Vers 9 gezeigt wird, das ist eine Unterbrechung, die wir alle in unserem Leben manchmal haben. Wir alle versagen irgendwann und wir alle müssen dann von Neuem beginnen. Und es gibt nur eine einzige Ausnahme, der nie versagt hatte und der nie von Neuem beginnen musste. Und das war der Herr Jesus selbst. Er war der vollkommene Nasier auf dieser Erde. Ist man Nasier für immer? Nein, sagt 4. Mose 6, Vers 13. Dort heißt es, an dem die Tage seiner Absonderung erfüllt sind. Das heißt, des Naziräer, der Dienst des Nasiers, das Leben als Nasier, das war zeitlich begrenzt. Gott gibt keine Zeitangabe. Gott sagt nicht nach 5 Jahren. Gott sagt nicht im Alter von 55. Es gibt keine Altersbeschränkung, wie zum Beispiel bei dem Dienst der Leviten. Gott sagt, es ist zeitlich begrenzt. Und das ist es auch tatsächlich, denn es ist so lange, können wir nur ein Geweihter für Gott, ein Abgesonderter für Gott auf dieser Erde sein, solange wir hier auf dieser Erde leben, bis wir am Ziel sind. Denn wenn wir am Ziel sind, dann sind die Tage der Absonderung erfüllt. Und ich denke, das ist die geistliche Bedeutung hier, warum das Ganze zeitlich begrenzt ist. Und wenn der Nasir dann sein Amt oder seinen Dienst oder sein Leben als Nasir beendet hat, er konnte das freiwillig tun, dann stieg etwas von den Schönheiten Christi auf zu Gott. In 4. Mose 6 sehen wir das in diesen Versen 18 bis 20. Er darf nämlich dann sein Haupt scheren. Er darf auch Wein trinken und diese irdischen Dinge genießen. Und der Priester, der webt das dann als Webopfer vor dem Herrn. Es ist dem Priester heilig mit der Brust des Webopfers und mit dem Schenkel des Hebopfers. Und danach darf der Nasir Wein trinken. Das heißt, etwas von den Schönheiten, etwas von dem, was er versucht hat in seinem Leben darzustellen, das steigt auf zu Gott und Gott nimmt das wahr. Und so steigt etwas von den Schönheiten der Person des Herrn Jesus. Wenn wir versuchen, in unser Leben in Abhängigkeit von ihm zu leben, wenn er unser großes Vorbild ist, dann steigt etwas von seinen Schönheiten auf zu Gott und Gott nimmt das wahr. Und so durfte der Nasir anschließend den Wein trinken, was natürlich da ein besonderer Hinweis auf den Segen im tausendjährigen Reiches sein wird. Aber es spricht auch etwas von dem Segen, den wir genießen dürfen, als die Belohnung, die Gott uns gibt, wenn wir uns hier, wenn ihm unser Leben zur Verfügung stellen. Das heißt, durch unser Leben soll etwas von den Herrlichkeiten der Person des Herrn Jesus zu Gott aufsteigen. So lange, bis wir angekommen sind, bis wir in dem Haus des Vaters sein werden. Das ist das, was mit diesem Gelübde eines Nasirs in Verbindung steht. Es ist freiwillig. Aber sollten wir als Antwort dessen, was Gott für uns getan hat, dass er seinen Sohn für uns in diese Welt sandte, dass sein Sohn so unsagbar gelitten hat, dass Gott die ganze Strafe, die wir verdient haben, auf seinen Sohn gelegt hat, sollte das nicht eine Reaktion in unseren Herzen auslösen? Sollte das nicht unser Leben so verändern, dass wir wirklich unser Leben mit Gott leben wollen und dass die geistlichen Dinge für uns im Leben viel wichtiger sind als die irdischen Segnungen, die Gott uns sicher auch geschenkt und auch zum Genuss gegeben hat?